Abgeschnitten. Russische Flüchtlinge in Georgien. Wolken über der Stadt. Es ist einer dieser feuchtwarmen Frühlingstage in Tbilisi. Vor meinem Hotelzimmer verschwimmen rote und graue Dächer, Kirchenkuppeln und Antennen, Hinterhöfe und Straßenschluchten, tiefgrüne Bäume und graue Wolken zu einer Collage der georgischen Hauptstadt, die ich mir stundenlang ansehen könnte. Geht jetzt aber nicht. Ich habe eine Verabredung in einem Café und muss noch den benachbarten Berg erklimmen. Vom Verrepark eile ich die steilen Gassen hoch, rutsche auf den glitschigen Früchten der üppigen Bäume aus, springe über Pfützen und krumme Kantsteine, bis ich in die Simonjanaschia-Straße einbiege. Auf dem leicht abschüssigen Gehsteig sehe ich Tische und Hocker, dahinter Liegestühle. Junge Leute sitzen auf der Gehwegschräge, trinken Latte, Matcha-Tee oder Smoothies. Der bedeckte Himmel stört sie nicht. Hauptsache, es ist warm. Dahinter springt die Häuserreihe etwas zurück, der Bürgersteig bildet einen kleinen Platz mit Bäumen. Es geht eine Treppe hinauf durch eine Glasfassade ins Auditoria. So heißen das Café, der Buchladen, die Bar, der Coworking Space und der Bühnenkeller, den russische Emigranten im Juni 2022 gegründet haben. Ein Stück Moskau in Tbilisi, eine Enklave eines anderen, besseren Russlands im Südkaukasus. Das ist das Auditoria. Georgien ist ein Hauptzielland der russischen Emigration. Es hat trotz seiner kleinen Bevölkerung von 3,7 Millionen im Verhältnis mehr Russinnen und Russen als jedes andere Land außer Armenien aufgenommen. Der vom FSB kontrollierte russische Grenzschutz veröffentlicht keine Daten, wie viele Menschen das Land verlassen haben. Aber ein aufwendiger Vergleich von Daten aus Russland und 70 anderen Ländern, den das unabhängige russische Nachrichtenportal The Bell im Sommer 2024 veröffentlichte, zeigt, dass allein 2022 über 650.000 Menschen Russland verlassen haben, meist junge Männer. Davon sind knapp 80.000 Personen nach Georgien gegangen. Zusammen mit den schon länger in Georgien lebenden Russen machen sie weit über 100.000 Zuwanderer aus. Viele der Geflohenen haben Russland 2022 auf dem Landweg verlassen, sind von der Stadt Wladikawkas im russischen Nordkaukasus zur Grenze im hochgelegenen Werchnelars gefahren, standen Stunden, manchmal Tage auf der schmalen Straße zwischen den steilen Bergen an, um über die Grenze nach Georgien zu kommen. Tauschten ihre Rubel hinter der Grenze in georgische Lari, schnauften vielleicht durch im Café Monastery in Daryali oder auf der gemütlichen Holzveranda eines Restaurants im nahegelegenen Dorf Stepansminda, um sich auf die letzten 3 Stunden Fahrt bis nach Tbilisi zu machen. Im Jahr 2023 wurde es einfacher für alle, die nicht vom russischen Wojenkomat, der Rekrutierungsbehörde der Armee, gesucht wurden. Seither gibt es wieder Direktflüge von Moskau nach Tbilisi. Georgien ist für russische Bürger ein 3-Stunden-Flug nach Süden, kürzer als in viele russische Städte in Sibirien oder Fernost. Es kommen Urlauber, Geschäftsleute, orthodoxe Priester, Spione und viele, die vor Russland aus Russland geflohen sind. Das führt nicht nur dazu, dass ich auf den Straßen Tbilisis sehr viel Russisch höre. Manche Typen, die sonst wohl in Moskauer Restaurants und Clubs abhängen, sind ziemlich aufgetakelt. Sie bringen Geld, Glamour und viel Unruhe nach Georgien. Die Einheimischen ärgern sich über die große Zahl der Zuwanderer aus dem Norden, von denen einige mit dicken Portemonnaies die Preise treiben. Gerade Wohnen ist sehr teuer geworden in Tbilisi. Im riesigen Kasachstan verlieren sich die zugewanderten Russen, im kleinen Georgien fallen sie stark auf. Viele Georgier machen aus ihrer Haltung zu Russlands Angriffskriegen keinen Hehl. Vielerorts ist Tbilisi mit ukrainischen Flaggen geschmückt. Garagentore sind in gelb-blau gestrichen. Anti-Putin-Graffiti zieren Mauern und Eingangstüren. Bars haben Schilder am Eingang. Sie sind bei uns herzlich willkommen, wenn Sie auch der Meinung sind, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist und wenn Sie die Souveränität einer friedliebenden Nation respektieren. Regimetreue Russen mögen damit ein Problem haben. Aber die Regimegegner finden das ziemlich gut. Laut einer Umfrage des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien sind sehr viele russische Zuwanderer mit jungen Georgiern auf der gleichen Wellenlänge, wenn es um die Ablehnung von autoritären Herrschern geht. Mit einigen von ihnen treffe ich mich an diesem feuchtwarmen Frühlingstag im Auditoria. Hinter der großen Glastür begrüßt mich Raisa Koslova, eine 37-jährige Russin aus Moskau. Groß gewachsen, schwarz gekleidet, hat sie unglaublich weite Arme, mit denen sie ihre Gäste umarmt und den ganzen Laden schmeißt. An der Wand rechts von ihr sehe ich Kritzeleien und Kinderzeichnungen an der Wand. Das ist das Erste, was ich mir im aseptisch autoritär dekorierten Moskau auch mal wünschen würde. Wir sitzen an der Kaffeebar und verplaudern den Nachmittag. Unser Gespräch wird oft unterbrochen, ständig kommen Leute vorbei mit irgendwelchen Sorgen, dann suchen wir scherzend den Gesprächsfaden und kommen dabei auf ein ganz anderes spannendes Thema. Koslova tippt Textnachrichten, gibt Anweisungen, checkt Telegram-Kanäle, entwirft Ankündigungen. Sie ist das Herz, das Organisationswunder und das Gedächtnis des Buchladencafés. Kleine Fragen beantwortet sie im Vorübergehen, große in wenigen Minuten. Ihr Russisch ist so schnell wie ihre Entscheidungen. Immer viel zu tun im Auditoria. Am Abend wird das Haus voll sein, es gibt Vorträge, noch fehlen Stühle, der Projektor muss funktionieren, die nächsten Veranstaltungen wollen beworben sein. Erfahrung hat Raisa Koslova reichlich. In Moskau hat sie Journalistik und Theatermanagement studiert, in mehreren Theatern und Firmen gearbeitet. Mit Russlands Überfall auf die Ukraine veränderte sich alles. »Das war nicht meine Welt«, sagte sie. »Moskau war nicht mehr meine Stadt, ich musste weg.« Anfang März 2022, kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, reiste sie aus nach Istanbul. Von dort flog sie weiter nach Tbilisi. Dort tat sie sich mit anderen Moskauern zusammen, die auf dem Landweg gekommen waren. Einer hatte daheim eine Bar betrieben, der andere einen Buchladen. Sie wusste, wie man Theater und Festivals organisiert und hat viele Kontakte. Addiert wurde daraus das Auditoria. An diesem Abend treten in zwei verschiedenen Sälen ein Politologe und ein Anthropologe auf, beide aus Russland. Der Politologe referiert über Verschwörungstheorien in Putins Russland. Der Anthropologe hat untersucht, wer im einstigen Land des Lesens heute überhaupt noch Bücher konsumiert, was die Russinnen und Russen lesen und wann. Am nächsten Abend gibt es auf der großen Leinwand eine Videoaufzeichnung von Theaterstücken, deren Regisseure und Drehbuchautorinnen in Russland verfolgt und verdrängt werden. Manche von ihnen kommen sogar vorbei. Die Alternative für Russland trifft sich im Auditoria. Raisa will aber auch Georgier ins Auditoria holen. Sie selbst lernt Georgisch, eine Herausforderung, lacht sie. Der Buchladen hat immer mehr georgische Bücher. Sie organisiert auch georgische Aufführungen und Vorträge, damit das Auditoria keine kulturell russische Exklave bleibt. Sie lebt mit einem Georgier zusammen, doch im Café treffe ich vor allem gestrandete Russen. Einer von ihnen hat kurze rote Haare, blaue Augen und sitzt in seiner hellblauen Regenjacke auf einer Bank am großen Fenster. Mit seinen fast 2 Metern ist er viel zu groß gewachsen für den kleinen Tisch, an dem er sitzt. Maxim Slobov ist ein ehemaliger russischer Polizist, der vor dem Krieg und dem brutalen Alltag in seiner Heimat nach Georgien geflohen ist. Ein stiller Mensch, beobachtend, überlegt, ruhig. Er diente als Abschnittsbeamter im Moskauer Stadtteil Bratejewo. Jetzt sitzt er hier in einem russischen Café in Tbilisi. In Georgien, dem Fluchtort vieler Russen vor Wladimir Putin, fühlt er sich halbwegs geschützt. Ich setze mich zu ihm, bestelle eine Kanne Tee, wir kommen ins Gespräch. Slobov hat sein Land und einen sich radikalisierenden Polizeistaat verlassen. Seine Geschichte ist wichtig, um zu verstehen, warum so viele junge Russen Wege durch den eisernen Vorhang suchen. Den Schlagstock RP-70 müsse man sich wie eine dritte Hand vorstellen, sagt Maxim Slobov. Wir sollten damit nur auf Arme und Beine schlagen oder auf den Rücken, nicht auf Bauch und Kopf, Herz oder Lunge, sagt er über die frühere Arbeit auf der Moskauer Polizeiwache. Viele russische Polizisten würden mit dem RP-70 auf der Straße schon mal wild drauf losschlagen. Aus Angst vor unten und oben, vor den Menschen und den Vorgesetzten, aus schierer Panik. Bei uns läuft ein ewiger Kampf zwischen Staatsmacht und Staatsbürger. Es ist ein krankes System der Abstrafung, das mit dem Schlagstock durchgesetzt wird. In Russland gehört es zum Alltag, dass Kriegsgegner und Putin-Kritiker von russischen Gerichten verurteilt werden. Die Strafen sind bisweilen drakonisch. Viele Jahre Lagerhaft für eine Meinung, die Wladimir Putin nicht teilt. Zugleich kehren wirkliche Kriminelle von der Front zurück und verüben neue Verbrechen im Land. So lesen sich die Polizeimeldungen einer beliebigen Woche in Russland. Da ermordet ein zurückgekehrter Söldner einer Einheit aus ehemaligen Häftlingen eine 38-jährige Frau in Tchinwali, erschoss ein Rückkehrer einen Taxifahrer in Rostov am Don, schlitzte ein Kämpfer der Wagner-Söldner seine 85-jährige Nachbarin mit einem Messer auf, die Polizei ermittelt, doch oft werden diese Verbrechen nicht wirklich gesühnt. Im Gebiet Chanty-Mansisk zum Beispiel stach ein Mann auf eine Gruppe von Kriegsgegnern ein. Das Gericht erließ ihm den Großteil der für versuchten Mord vorgesehenen Strafe, da es sich bei den Opfern um Kritiker der militärischen Operation handelte. Ob gegen Protestierende, gegen Oppositionspolitiker, Wissenschaftler und selbstständig denkende Menschen, der aufgerüstete russische Staat rächt sich an den Friedfertigen. Maxim Slobov hat dieses System satt. Wie wurde er Polizist? Slobov stammt aus Kemerovo, dem großen Kohle- und Stahlbecken Sibiriens, lebte beim Vater, weil die Mutter schizophren war, arbeitete schon mit 20 Jahren im Kohlebergwerk als Maschinist, ließ sich weit unten im Schacht vom Chef anschreien, bis es ihm zu viel war und er fort wollte aus Kemerovo. Nach Moskau ziehen, das war sein Traum, wie der von vielen Russen. Erst verdiente er Geld als Lastenträger. Dann machte ihm die Polizei 2014 ein Angebot, das ihm attraktiv erschien. Doppelt so viel Geld wie als Maschinist, eine Ausbildung im Fach Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Dazu gehörte das Führen des Schlagstocks RP-70, der Handfeuerwaffe und der Protokollakten. Das war alles ein großer Fehler von mir damals, sagt er im Café Auditoria in Tbilisi. Ich hätte beim ersten Zweifel kündigen müssen. Anlässe zu gehen gab es genug. Das erste, was Maxim Slobov bei der Polizei lernte, Bürger sind nicht gleich Bürger und Menschen nicht gleich Menschen. Seine Vorgesetzten interessierten sich besonders für Zuwanderer aus Zentralasien. Sie arbeiten in Moskau auf Baustellen, auf Märkten und als Lastenfahrer, oft illegal. Seine Vorgesetzten hielten ihn an, Papiere zu kontrollieren, Leute auf die Wache mitzunehmen, zu befragen und zu bestrafen. Der Rassismus gegenüber den Zentralasiaten nahm mit jedem Jahr zu, genauso wie der russische Nationalismus, sagt Slobov. Den Nazismus, den sie der Ukraine vorwerfen, leben sie selbst aus. Westliche Ausländer gelten in Russland zwar als Feinde, aber immerhin als ebenbürtig. Auf die Asiaten schauten seine Kollegen herab. Ein Beispiel. In seinem Stadtteil Brateevo feierten Kirgisen ein Kulturfest im Park. Eltern sangen, Kinder spielten Ball, es gab keinen Alkohol, nur Saft. Doch die Nachbarn beschwerten sich trotzdem. Slobov musste mit den Kollegen ausrücken und die Feiernden auseinandertreiben. Mit hängenden Köpfen zogen die Kirgisen ab. Der strafende Superstaat hat die Polizei zu seinem billigen Instrument gemacht, sagt Slobov. Der Staat verhält sich wie ein hyperautoritärer Vater, der den ganzen Tag mit dem Knüppel rumläuft, sagt er. Das Schlagstocksystem bestimme auch die Polizeihierarchie. Ich merkte, dass die Achtung des Rechts keine Rolle mehr spielte, sagt er. Stattdessen kam es darauf an, Anzeigen zu schreiben wie am Fließband. Darüber geriet er ständig mit seinen Vorgesetzten aneinander. Sie hätten eine bestimmte Anzahl von Polizeiprotokollen gefordert, wie bei einer Planerfüllung. »Finde die Schuldigen«, hieß es. 2017 sei er auf einem Treffen von Oppositionspolitikern gewesen, dort sei alles ordnungsgemäß abgelaufen, keine besonderen Vorkommnisse, das schrieb er in seinem Bericht. Plötzlich rief ihn jemand aus dem Geheimdienst an und fragte, ob es nicht doch Verstöße gegeben habe. Sie suchten ganz offensichtlich nach Schuldigen. So zieht sich die Schlinge der Überwachung zu. Der Polizist überwacht die Bürger, die Polizisten überwachen sich gegenseitig und der Geheimdienst überwacht die Polizei. Jeder berichtet über jeden. In der russischen Uniform veränderten sich Kollegen und sogar Freunde, sagt Maxim Slobow. Es ist in der Polizei sehr schwer, ein Mensch zu bleiben. Vielleicht kann man die Einschätzung noch erweitern. Es ist im Polizeistaat schwer, ein Mensch zu bleiben. In Russland beobachten sich die Menschen gegenseitig. Man flüstert wieder, blickt ängstlich über die Schulter, zieht sich in die Küchen zurück. Maxim Slobow berichtet von zunehmenden Denunziationen. Er erinnert sich gut an einen Einsatz in einem Moskauer Wohnblock. Ein Mann und eine Frau stritten sich. Sie rief die Polizei. Als Slobow kam, war der Mann sturzbesoffen. Die genervte Ehefrau behauptete, ihr Mann sei schwul und erwartete allen Ernstes, dass Slobow ihn dafür sofort verhaften würde. Ein andermal rief eine Frau auf der Wache an und sagte, ihr langjähriger Freund sei Serbe und habe kein Aufenthaltsrecht. Beziehungskisten. Seit dem Krieg werden die Denunziationen politischer. Bei Landung eines Flugzeugs in Wladikawkas nahm die Polizei die 34-jährige Moskauerin Elli I. fest. Sie hatte an Bord ein Buch in ukrainischer Sprache gelesen. Das Bordpersonal informierte den Flughafenchef und der die Polizei. Die holte Elli I. am Flughafen ab. Oder der Moskauer Juri S. schaute sich in der Metro auf seinem Mobiltelefon Antikriegsclips an. Ein schräg von links spähender Sitznachbar erkannte darin eine Diskreditierung der Armee und rief die Polizei. Kurz darauf wurde Juri S. verhaftet, sein Handy konfisziert. Er saß 14 Tage im Gefängnis. Die Politisierung der Polizeiarbeit habe deutlich vor dem Krieg begonnen, erzählt Maxim Slobow. Die Unterdrückung der Proteste gegen die gefälschte Wahl in Belarus 2020 hatte Auswirkungen bei ihm auf der Wache. Neue Übungen wurden angeordnet. Wie man mit dem RP-70 auf den Polizeischild schlägt und einschüchternden Lärm verbreitet. Wie man mit den Schilden einen Schildkrötenpanzer bildet. Wie man mit Ellenbogen und Knie Menschen auf dem Boden festhält. Russland lernte von Belarus, sagte Slobow. Die Minsker Lektionen kamen bei den Protesten gegen die Verhaftung von Alexei Nawalny Anfang 2021 zum Einsatz, jenes Oppositionspolitikers, der im Februar 2024 im Straflager starb. Die großen Demonstrationen erfassten neben Moskau und St. Petersburg auch Provinzstädte. Zum ersten Mal seit der Rückkehr Putins ins Präsidentenamt 2012 kam es zu einer landesweiten Rebellion gegen das Bestrafungssystem an sich. Es kam zum Showdown Nawalny gegen Putin. Der Oppositionelle hatte den Herrscher in einem Film als raffgierigen, genusssüchtigen Diktator dargestellt, der sich auf Kosten des Volks einen Palast am Meer baut. Putin sah seine Macht bedroht. Er wollte Nawalny zerstören und seine Bewegung gleich mit. Wenn Russlands langgezogenes Abrutschen in die Diktatur einen Kipppunkt hatte, hier war er. Tausende Menschen wurden verhaftet, auf den Polizeiwachen herrschte Hochalarm. Maxim und seine Kollegen wurden gewarnt. Heute kommen Gefangene, bereitet euch vor. Slobow war geschockt, als die Protestierenden gefesselt in die Wache getrieben wurden. Polizisten nahmen ihnen die Telefone weg, brüllten herum, schrien junge Frauen an, bist du lesbisch oder was? Sie ließen sie nicht auf Toilette gehen, keine Zigarette beim langen Warten rauchen. Slobow war das alles unendlich peinlich. Er sah junge Menschen seiner Generation, die das Gleiche dachten wie er. Am nächsten Tag begleitete er die Frauen im Polizeitransporter zum Gericht. Er gab ihnen ihre Telefone zurück, ließ sie auf Toilette gehen. Sein Vorgesetzter fuhr ihn an, was ihm einfalle. Das sind unsere Feinde. Maxim Slobow, der Polizist, und Maxim Slobow, der Mensch, passten immer schlechter zusammen. Die Arbeit wurde ihm zur Hölle. Die Konflikte mit den Leuten auf der Straße nahmen zu. Seine Vorgesetzten verlangten Protokolle und Festnahmen. Slobow war hin- und hergerissen. Er machte im April seinen Abschluss als Uchastkovoi, was sich am besten mit Kontaktbereichsbeamter übersetzen lässt. Die Polizei zahlte ihm ein besseres Gehalt als die Kohlegruben. Er hatte eine Wohnung in Moskau, nicht in Kemerovo. Aber dafür verlangten sie von ihm die Selbstaufgabe. Es war der Krieg, der Maxim Slobow mit dem System brechen ließ. Am 24. Februar, dem Tag des Angriffs, ging er verstört auf die Wache. Hörte seine Kollegen sagen, jetzt machen wir die Faschisten kalt. Warum ergibt sich Selenskyj nicht? Jetzt holen wir uns Kiew. Ein Polizist fragte ihn im Scherz, wo er denn kämpfen wolle. Slobow antwortete, wenn ich an die Front fahre, dann sicher nicht für Russland. Solche Aussagen wurden zwei Wochen später schon strafbar. Er begriff, er stritt nicht mit seinen Kollegen, sondern mit dem Propagandafernsehen, das sie alle inhaliert hatten. Sein Vorgesetzter warnte ihn und seine Kollegen, wer Leute sehe, die demonstrierten oder Zettel verteilten und sie laufen ließe, dem würde es schlechter gehen. Tagesbefehl, Repression. Auf seiner Wache in Bratejewo gehörte das Misshandeln von jungen Demonstranten nun zur Tagesordnung. Slobow kündigte am 4. März 2022 bei der Polizei. Am 6. März stand er auf dem Manegeplatz mit einer Handvoll Demonstranten, die »Nein zum Krieg« riefen. Rasch waren mehr Polizisten als Protestierende auf dem Platz, zogen ihre RP-70-Schlagstöcke und schrien »Wo warst du 8 Jahre lang?« Damit meinten sie Putins Propagandabehauptung, im Donbass sei 8 Jahre lang ein Genozid gegen die Bevölkerung verübt worden. Slobow lachte darüber, weil er 8 Jahre lang bei der Polizei war. Das war nun vorbei. Wieder wurde ein Polizeiprotokoll aufgesetzt, diesmal gegen ihn. Am 11. März wurde er zur Strafzahlung von 15.000 Rubel, damals umgerechnet rund 180 Euro, verurteilt. Bei erneutem Protest gegen den Krieg drohte ihm Gefängnis. Maxim Slobow war enttäuscht von den Antikriegsprotesten. Er hatte gehofft, die Soldatenmütter würden protestieren und die Menschen sich nicht entmutigen lassen. »Die Leute sind zombifiziert. Sie sehen zu viel Fernsehen«, sagt er. Danach tauchte er unter. Er verkaufte die Garage des Großvaters in Kemerovo, lebte in seinem Stadtteil Bratejewo vom Ersparten. Was sein Leben, wie das vieler junger russischer Männer, noch einmal drehte, war die Einführung der elektronischen Einberufung. Er würde nicht für Russland kämpfen, das hatte er offen gesagt. Aber nun konnte er, wenn er nicht an die Front wollte, durch die bloße Nennung auf einer Webseite seine Rechte verlieren. Den Zugang zum Konto, die freie Bewegung, die Ausreise aus Russland. Bevor es dazu kommen konnte, überquerte er im April 2023 die Grenze nach Georgien. Er nahm den Übergang Werchni-Lars in den kaukasischen Bergen, die Russland und Georgien trennen. Jetzt ist er hier im Auditoria und schaut zurück auf die 8 Jahre bei der Moskauer Polizei. »Eine verlorene Zeit«, seufzt er. Aber ihm sei einiges klar geworden. Die gegenseitige Kontrolle, das überbordende Misstrauen, die Denunziationen, die Verhaftungen, die Bestrafungsexzesse, das potenziere einander. Mein Land ist in einem Teufelskreis. Er sieht eine große Hoffnungslosigkeit, weil einfach viel zu viele sich beugen. Selbst wenn Putin irgendwann nicht mehr sei, fürchtet er, könnte sich nichts ändern. Die Leute machen einfach so weiter. Wenn Maxim Slobow nicht redet, dann stützt er seinen Kopf in die Arme und starrt auf die Tischplatte. Er weiß, zurückkehren kann er nicht, solange sich in seiner Heimat nichts ändert. Slobow läuft an den Häuserwänden mit Graffiti vorbei, mit denen Tbilisi übersät ist. Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine. Damit hat er kein Problem. Im Gegenteil, die Ukraine sei angegriffen worden, sie habe alles Recht, sich zu verteidigen. Er wohnt mit geflüchteten Ukrainern zusammen in einer großen Altbauwohnung. Die Ukrainer kommen aus dem Donbass, auch ein weiterer Russe ist eingezogen, sie sprechen Russisch miteinander. Eine Flüchtlings-WG. Nach einem Job hat Slobow länger gesucht. Jetzt arbeitet er in einer Gaststätte, die von Ukrainern geführt wird. Sie betreiben eine kleine Kette von Fleischrestaurants in Tbilisi. Das Essen sei gut, sagt er, aber seine Chefs würden ihm auch ziemlich was abverlangen, vor allem viel Zeit. Manchmal muss er von jetzt auf gleich den Chefkoch ersetzen, aber mehr Geld bekommt er dafür nicht. Sein Chef weiß, dass er keine Wahl hat. Maxim Slobov lernt Sprachen, um weiterzukommen, Englisch und Deutsch und ein bisschen Georgisch, um sich in Tbilisi zu verständigen. Aber eine richtige Perspektive zeichnet sich für ihn nicht ab. Gelegentlich befällt ihn eine tiefe Traurigkeit. Er ist kein Geschäftsmann, kein IT-Spezialist, kein Arzt, niemand, dessen Fähigkeit in irgendeinem Land dringend gebraucht würde. Er war Polizist und kann mit dem RP-70 umgehen. Das will er nie wieder. Wohin soll er von hier aus gehen? In die EU zu gelangen, ist sehr schwer ohne einen entsprechenden Pass oder ein Dauervisum. Maxim Slobov hat den eisernen Vorhang überwunden und steckt fest. Es gibt immer neue Grenzen nach der Grenze. Wir haben hier einen guten Zufluchtsort gefunden, sagt Raisa Koslova. Aber es ist nicht mit unserem Zuhause zu verwechseln. Raisa würde es nie einfallen, minutenlang auf eine Tischplatte zu starren. Sie ist stattdessen von einer ständigen Unruhe geplagt, als müsse sie immer dringend woanders hin. Das entspricht ihrem lebhaften Naturell. Auch Georgien verändert sich. Bei der manipulierten Parlamentswahl im Oktober 2024 hat die demokratische Opposition angeblich verloren, behauptet zumindest die Regierung. Jetzt baut die herrschende Partei eines Oligarchen hemmungslos ihre Macht aus und krempelt Georgien in einen autoritären Staat um. Der Oligarch und seine Gefolgsleute unterhalten beste Beziehungen zu Wladimir Putin. Das ist eine Gefahr auch für die geflohenen Russen im Land. Natürlich ist unsere Lage hier gar kein Vergleich mit dem unermesslichen Schmerz, den Leiden und den großen Gefahren für die Menschen in der Ukraine, sagt sie immer wieder. Ich vergleiche nicht. Doch durch Russlands Überfall auf die Ukraine sei das Leben vieler Menschen in Osteuropa völlig auf den Kopf gestellt worden. Viele würden unter einem Kriegstrauma leiden. Ich habe, wie viele junge Menschen in Tbilisi, eine Zuflucht gefunden, auf Zeit. Alle sind Leidtragende der großen osteuropäischen Katastrophe, die Russland und sein Herrscher verursacht haben. Wir sind alle heimatlos geworden.